Inforadio Podcast.
Seit Sonntag gelten in ganz Deutschland ja wieder verschärfte Auflagen, Corona-bedingt, und das hat dann auch wieder Folgen für Schüler, Eltern, Lehrer. Alleine mit Blick in die Region, hier bei uns wird klar, einheitliche Regeln gibt es nicht und das macht die Sache ja auch nicht einfacher. Schule anders, im Wechsel von zu Hause oder in gewohnter Präsenz in der Klasse, das soll unser Thema sein in der nächsten knappen halben Stunde, denn wir haben Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, ja eingeladen, Fragen einzureichen. Das haben Sie auch getan und wir wollen möglichst auch beantworten können. Dafür habe ich fachliche Unterstützung im Studio, und zwar in der Person von Helmut Hochschild, ehemaliger Lehrer, Schulleiter, bekannt geworden auch als der Retter der Rüttli-Schule in Berlin-Neukölln und vielleicht dem einen und anderen auch noch in Erinnerung aus unserem Podcast Schule kann mehr. Hallo Helmut Hochschild.
Hallo Martin, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Zunächst mal ganz schlicht die Frage von vielen Hörerinnen und Hörern, Schule auf oder zu, wie würden Sie denn entscheiden?
Das klingt blöd, wie ich jetzt antworte, aber es ist leider so. Das Aufsichtfahren ist in der gesamten Gesellschaft durchgeführt worden im Moment. Und das heißt, die Werte werden bestimmen, was tatsächlich sinnvoll ist. Und deswegen muss man sich da anpassen. Und das ist seit 9 Monaten Flexibilität gefordert. Und das ist jetzt auch bei dieser Entscheidung gefordert. Im Moment scheint es mir richtig zu sein, die Schulen im Moment noch geschlossen zu halten. Und jetzt kleinere Gruppen, je nachdem, nach der Wichtigkeit der Gruppen reinzuholen.
Ja, genau diese Flexibilität, die scheint doch große Unsicherheit nach sich zu ziehen. Zum Beispiel eine ganz konkrete Frage eines Hörers aus Berlin. In der 5. Klasse meiner Tochter an einer Grundschule in Berlin soll in dieser Woche Unterricht in Kleingruppen stattfinden. Ist das überhaupt erlaubt?
Hier ist auch wieder Flexibilität an den Tag zu legen. Ich habe gestern noch mal mit einigen Schulleiterinnen und Schulleitern telefoniert. Es gibt in den Grundschulen ja das Stichwort Notbetreuung. Klar, eigentlich ist das anders gedacht für die systemrelevanten Gruppen. Aber Pädagoginnen und Pädagogen sind sich darüber einig, dass einige Schülerinnen und Schüler abgehängt werden. Und das heißt, man macht hier dann letztendlich den einen oder anderen Schüler zum systemrelevanten Teil und holt ihn dann rein. Und hier habe ich auch gehört, dass zum Beispiel in der Grundschule das sehr schön auch gemacht wurde, dass nicht etwa die Erzieher dann allein zuständig waren für die Notbetreuung, sondern die Lehrerinnen und Lehrer auch mit in der Schule waren. Und hier genau das, was immer wieder in der Gesellschaft gefordert wird, dass die zum Beispiel drohen, abgehängt zu werden, dass man die dann nutzt, also die Spielräume, die uns die Möglichkeit, kleinere Gruppen reinzuholen, die gegeben sind, dass man die dann dementsprechend nutzt.
In normalen Zeiten stünde man ja kurz vor Halbjahreszeugnissen und viele Fragen unserer Hörerinnen und Hörer drehen sich eben um Fragen der Benotung. Zum Beispiel kommt eine aus Potsdam von einem Hörer: Mein Sohn besucht eine 6. Klasse anhand des Halbjahres Zeugnisses wird ja entschieden, an welcher weiterführenden Schule er angenommen wird. Durch Corona gibt es weniger Noten, die hängen davon ab, wie das Kind dann mit Homeschooling zurechtkam. Wie wird sichergestellt, dass das Verfahren zur Verteilung der Schulplätze für Klasse 7 diese Situation auch berücksichtigt?
Meine Hoffnung ist, ich schaue von außen ja drauf, ich bin ja nicht sozusagen im Moment der Entscheider, aber meine Hoffnung ist, und das ist ja auch schon im Frühjahr klar geworden, dass alle Beteiligten hier Rücksicht nehmen, dass alle Beteiligten wissen, dass die Rahmenbedingungen schwer sind, dass wir in einer Krisensituation sind, dass die Maßstäbe möglichst gerecht gehalten werden, dass sie teilweise angepasst werden müssen, siehe Prüfungen, MSA, da gibt es ja Anpassungen. Und von daher denke ich, wir müssen alle Nachteile hinnehmen und die Entscheidenden werden versuchen, die Nachteile zu kompensieren auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass viele Lehrkräfte bei der Benotung dessen, was jetzt zu Hause von den Schülerinnen und Schülern erstellt wird, auch darauf achten, dass völlig klar ist, zu Hause ist das Lernen nicht besser als in der Schule, sondern in der Regel schlechter als in der Schule. Das heißt, wenn hier benotet wird in dieser Zeit, dass hier eben andere Maßstäbe, weichere Maßstäbe angesetzt werden.
Ich habe noch eine Frage einer Hörerin aus Berlin, auch zur Frage der Benotung. Da heißt es, warum gibt es für alle Halbjahreszeugnis und nicht nur für beispielsweise Übergangsschüler aus der Grundschule, würde eine Mitteilung über den derzeitigen Leistungsstand in besonderen Zeiten nicht ausreichend Transparenz liefern für Schüler und Eltern gleichermaßen, um auch die Lehrer damit zu entlasten?
Herr Martin, liebe Hörerin, Ihnen müsste ich jetzt ehrlich sagen, wir bräuchten viel mehr Zeit, um überhaupt über Noten zu sprechen. Die, die den Podcast Schule kann mehr hören, wissen, dass ich überhaupt kein Freund bin von Noten und dass es ganz, ganz viele pädagogisch innovative Schulen gibt, die so arbeiten, wie die Hörerin fordert, nämlich Halbjahresberichte, die viel aussagekräftiger sind als Noten. Aber wir haben nun mal die Noten und auf der einen Seite würde ich ganz viele Hörerinnen und Hörer da bitten, sowohl die Lehrkräfte als auch die Eltern zu sagen, Leute, denkt doch mal darüber nach, welche Wirkung die Halbjahreszeugnisse haben. Abgesehen vom 5-6, da hat die Hörerin ja völlig recht, da geht es ja um den Übergang, haben die Halbjahreszeugnisse tatsächlich wenig Relevanz. Und ich denke, wir werden jetzt auch bei weiteren Fragen nochmal dazu kommen, wie die Noten überhaupt einzuschätzen sind in dieser pandemischen Zeit. Aber ich hoffe, dass hier alle Rücksicht nehmen und eben bei der Benotung da auch entsprechend die Rahmenbedingungen beachten.
Kommen wir zum anderen Thema. Frage aus Brandenburg. Ist es nicht sinnvoll, Abschlussprüfungen komplett fallen zu lassen, also MSA, Abschluss 10. Klasse? In Berlin findet nur eine Präsentation statt. Brandenburg will ja dran festhalten.
Ja, also einerseits will ich hier sagen, ich wäre auch jemand, bin eh kein Prüfungsfreund, weil wir Lehrkräfte kennen, die Schülerinnen und Schüler auch in der 10. Klasse oder in der 13. Klasse das ganze Jahr über. Wir könnten auch benoten ohne die Prüfung, aber die Prüfungen sind nun mal gegeben. Ich habe vorhin die Schülerin Lara gehört, die zum Beispiel in ihrem Sender ganz klar gesagt hat, sie möchte die Prüfung haben, damit sie ihre Noten verbessert. Dazu kann ich nur sagen, Noten verbessern in Prüfungen kommt relativ selten vor, zum einen. Das heißt, man merkt daran, dass die Meinungen auseinandergehen. Und von daher, wir haben nun mal die Kulturhoheit in den Ländern, finde ich es überhaupt nicht problematisch, dass hier unterschiedlich vorgegangen wird. Und jetzt kommen wir nochmal auf einen Kern, auf einen wesentlichen Punkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, überlegen Sie sich doch mal, wann Sie Ihr Abschlusszeugnis aus der Tasche geholt haben. Das Abitur ist für die Verteilung der Studienplätze total wichtig. Wichtig ist, dass wir den Abschluss haben. Der wird leider selektiv nachher später mal verwendet. Aber keiner der Ausbilder, ich habe früher in meiner Zeit als Schulleiter ganz viel Kontakt mit Ausbildern gehabt, die einzelnen Noten spielen eigentlich gar keine große Rolle, sondern ist, dass der Abschluss vorhanden ist. Also von daher, nehmt die Dramatik raus. Und meine Hoffnung ist eben auch, dass hier auch die Lehrkräfte bei den Noten nochmal Rücksicht nehmen und sagen, wenn zu Hause jemand nicht so richtig lernen kann, dann kann ich ihm nicht die schlechteste Note geben, sondern dann muss ich die Maßstäbe ihm anpassen.
Nun haben wir ja heute früh auch hier mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst im Inforadio gesprochen. Sie argumentiert, man wolle den Schülerinnen und Schülern eine möglichst unbeschadete Bildungsbiografie ermöglichen. Deshalb auch der Unterricht und die Prüfung. Was halt Helmut Hochschild?
Ja, unbeschadet ist ein Stichwort, was wir, glaube ich, in der Krisenzeit kaum nutzen können. Gucken wir uns nochmal in der Gesellschaft um. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dabei zu sehen. Schauen wir mal raus, auch aus Schule, wo wir überall tatsächlich Schäden haben in der Gesellschaft. Das heißt also hier zu versuchen, die Schüler unbeschadet rauszuholen, das wird uns schwerfallen. Natürlich versuchen wir Kompromisse zu machen, um den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Und das auch nochmal so ein Tipp, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, macht nicht noch zusätzlichen Druck, sondern versucht den Druck aus dem Kessel zu nehmen, um hier flexibel zum Beispiel Rahmenbedingungen zu schaffen, dass hier die wichtigen Dinge, das Wesentliche, also zum Beispiel die Kulturtechniken zu sichern und, dass das gefestigt wird, kommt davon weg zu sagen, ich muss den Rahmenlehrplan schaffen, ich muss die Buchseiten, die ich mir vorgenommen habe, auch zu Hause schaffen lassen. Das ist der falsche Weg. Es gibt Nachbarländer, die entschlacken jetzt hier den die Rahmenlehrpläne. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Dinge heißen Rahmenlehrpläne. Schöpft den Rahmen aus, indem ihr unwichtige Sachen weglasst und jetzt tatsächlich euch auf das konzentriert, was motiviert, was initiiert und was die Schülerinnen und Schüler auch wirklich bewältigen können.
Aber es ist, glaube ich, ein Thema, das doch sehr viele Eltern auch bewegt, nämlich die Frage der Bildungsgleichheit.
Schwieriges Thema insofern, als dass das wissen wir ja, das wissen wir seit PISA, dass das leider bei uns nicht vorhanden ist.
Nein, auch jetzt Corona-bedingt.
Ne? Richtig, aber das steigert noch. Und deswegen wäre mir eben so wichtig, dass wir jetzt eben auf die Gleichheit Rücksicht nehmen, insofern, dass Lehrkräfte zum Beispiel auch darauf achten, dass sie jetzt Differenzierung an den Tag legen. Ich habe letztens eine Schülerin betreut, die so am Rande der Lernbehinderung ist. Ich sage das mal so kurz, die Fachleute werden mich hier hoffentlich nicht steinigen, dass ich da ein bisschen unkorrekt bleibe. So, da sitzt also eine Mutter mit ihrem Kind und ich komme dazu und die sind bei Mathematikaufgaben, bei denen ich sage, das kann das Kind nicht. Mutter und ich mussten ja beinahe überlegen, wie wir das zu machen haben. Also bitte, liebe Lehrkräfte, überlegt doch mal, dass es auch Aufgaben auf euren Aufgabenpaketen gibt, die einige Schüler gar nicht bewältigen sollen und müssen. Also differenziert hier und dann haben wir darüber schon auch eine gewisse Bildungsgleichheit wieder geschaffen, dass wir mal klar machen, hey, wir müssen hier eben auch Abstriche machen.
Ich bringe Frau Ernst nochmal mit ins Gespräch. Sie sagt ja auch, Abwägung, Chance auf Bildung und Schule oder das Risiko einer Infektion. Sie hat es nicht beantwortet, aber sie hat zumindest mal diesen Gedanken formuliert.
Also das ist die Sache mit dem Risiko der Infektion. Wenn ich heute Abend einkaufen gehen werde, dann schaue ich mir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel an. Und ich denke, hier ist ganz klar darauf Wert gelegt worden, dass für die Gesellschaft es wichtig ist, dass der Lebensmittelhandel läuft. Und wenn wir es für wichtig halten, dass unsere Schülerinnen und Schüler keine zu großen Schäden haben, dann müssen wir eben versuchen, auch hier Kompromisse zu machen. Und ich finde, hier werden teilweise gute Kompromisse, auch aus einzelnen Schulen höre ich sehr individuelle Konzepte gemacht, die genau das berücksichtigen, dass auf der einen Seite die großen Ängste da sind, dass hier Bildungsnachteile entstehen für die Kinder und Jugendlichen und auf der anderen Seite das Infektionsrisiko da ist. Das heißt, nutzen wir doch alle Möglichkeiten, das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten und nutzen wir alle Möglichkeiten, wenigstens einige Schülerinnen und Schüler in die Schule zu holen.
Habe ich jetzt mal eine Frage. Wir haben viel über die Eltern jetzt bislang gesprochen. Ich habe eine Frage von einem Lehrer, die ich ehrlich gesagt auch ziemlich interessant finde. Wie sollen wir damit umgehen, wenn viele Schülerinnen und Schüler einfach keine Antworten oder Reaktionen zeigen auf Aufgaben, die in der Schulcloud gestellt werden? Ich kann doch nicht, wie in meinem Fall, 45 Mal die Note 6 erteilen, weil nach zwei Wochen nur 30 von insgesamt 75 Schülerinnen und Schülern reagiert haben.
Hier gibt es zwei Antwortenmöglichkeiten oder zwei Antwortenrichtungen. Erstens, wir haben dieses Problem übrigens auch in der Präsenzzeit, dass es Verweigerer gibt. Das heißt, alle Möglichkeiten, die wir hierfür nutzen, bei Verweigerern zum Beispiel Hilfsinstitutionen mit ranzuziehen und, müssen wir auch in der pandemischen Zeit nutzen. Gut, das ist eher die Minderheit. Die Mehrheit, die der Kollege dort in Betracht nimmt, das ist die, die zum Beispiel, ja, und das ist das die Frage, die er auch stellen muss, warum ist das so? Ist das so, weil die die materiellen Möglichkeiten nicht haben? Stellt er nur sie auf der IT-Plattform, die einige Schüler gar nicht nutzen können? Und wenn er diese Frage des Warums mal klärt, dann wird er vielleicht doch merken, dass er flexibler sein muss, dass da die Leute, die nicht auf die Plattform kommen zum Beispiel, dass er auch mal eine Mail losschickt, dass er mal anruft, dass er vielleicht sogar, ich weiß, einige werden jetzt meckern, auch mal hingeht. Also das sind all die Dinge, wenn ich es wirklich will, das ist das eine. Und die Sache mit der 6, ob ich sie gebe oder nicht. Das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Die Maßstäbe müssen ja anders sein. Wir dürfen nicht die gleichen Maßstäbe ansetzen. Und wir müssen die Schwierigkeiten, die die Gesellschaft und natürlich unsere Kinder und Jugendlichen noch haben, müssen wir hier mit einbringen. Das heißt, ich muss hier anders gewichten. Aber ich muss auch erstmal alles tun, um den Schüler oder die Schüler, die da sich überhaupt nicht melden, ranzubekommen.
Aber ist der Lehrer da nicht in einer ausgesprochen schwierigen Situation? Sie haben ja Möglichkeiten formuliert, aber welche Möglichkeiten hat er, ohne dass ihm gleich wieder jemand auf die Füße tritt?
Jetzt weiß ich gar nicht so genau, ob die Möglichkeit, zum Telefonhörer zu greifen und mehrfach anzurufen oder vielleicht...
Naja, es gibt ausgesprochen empfindliche Eltern, das wollen wir mal dazu sagen.
Ja, wobei das, wenn ich das so sagen darf, aus meiner Erfahrung, sind meistens nicht die Eltern von den Schülern, die sich nicht melden. Sondern da haben wir tatsächlich meistens sozial schwierige Hintergründe und das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst. Ich hoffe wieder, dass ich da nicht so viel Ärger kriege, aber das sind die Eltern, die sich eigentlich weniger interessieren. Sondern hier muss das Interesse der Lehrkraft eben in den Vordergrund stehen und da muss zum Beispiel auch die Zusammenarbeit der Lehrkräfte mal klar werden, auch als Fachlehrer darf ich nicht jetzt mich darauf zurückziehen, das ist ja Job des Klassenlehrers, da mal nachzuschauen, wie es läuft. Nein, wir müssen alle versuchen, alle Möglichkeiten zu nutzen, dass das schwer ist, was Sie gerade einleitend nochmal gesagt haben, Herr Martin. Das sehe ich aus. Wir haben es alle schwer im Moment. Und ich weiß, dass einige Lehrkräfte wahrscheinlich jetzt sagen werden, ey, Alter, wo bist denn du eigentlich? Weißt du eigentlich, wie wir hier an der Last sind? Und deswegen muss ich gucken, was habe ich für Möglichkeiten? Eben die Möglichkeit des Anrufs, eben die Möglichkeit, wenn der in der Nähe wohnt, tatsächlich vorbeizugehen, eben die Möglichkeit, wenn die Plattform ausfällt, die Mail zu nutzen. Also wir müssen hier einfach flexibler agieren und mal gucken, was machen wir denn sonst im Leben?
Inforadio Podcast.